Ja, manchmal schickt Gott einen Vogel, oder? Und das würden wir uns manchmal wünschen. Ne? Wenn ich heute Morgen an unsere Bibelbetrachtung denke, dann fallen mir natürlich dazu einige Dinge ein, wo wir uns manchmal so einen Drongo wünschen würden in unserem Leben, ne? Der das übernimmt, diese Aufgabe. Ja, ich mag es nicht, wenn ich fotografiere, aber bitte tu es nur. Ich habe meine Predigt überschrieben, halt die Freude fest. Und ich denke in unserer Zeit, was heißt in unserer Zeit, ich habe da schon ein bisschen viel durchschritten an Zeit in meinem Leben, gibt es immer Momente, wo wir freudlos sind, oder? Kennt ihr das auch? Wo wir nicht wissen, wie es weitergeht in unserem Leben? Wo wir ja, verzweifelt sind vielleicht. Ich habe mir hierher geschrieben, Freude ist das Ergebnis eines christlichen Lebens. Zwingt es einen Christen, freudig zu sein? Jetzt würde ich am liebsten jeden Einzelnen fragen, warum freut ihr euch? Oder fragen wir einfach, warum freut ihr euch? Oder habt ihr keine Freude? Bitte, warum freut ihr euch? Weil heute Sabbat ist. Gut. Warum freut ihr euch? Ist das so schwierig zu beantworten? Ja, habe ich festgestellt, dass es relativ kühl hier ist. In Bayern ist es ein bisschen wärmer gewesen sogar. Erstaunlich, ne? Obwohl auf den Bergen noch Schnee war. Aber hier ist kälter. Das ist mir gleich aufgefallen, als ich gestern Abend im Zug ausgestiegen bin, habe ich gedacht, Ingrid, hast einen falschen Mantel dabei. Ja. Freuen. Warum freut ihr euch? Das ist vielleicht zum Nachdenken für zu Hause. Ich habe ein kleines Heftchen geschenkt bekommen und auf diesem Heftlein stand drauf, Einladung zum Leben. Einladung zum Leben. Und der Autor schreibt, manchmal komme ich mir vor, als wäre ich vom Leben ausgeladen worden. Kennt ihr das auch? Dass manchmal so sagst, das Leben geht an mir vorbei. Ich lebe gar nicht. Ja? Nein, keine Momente. Ja, gibt schon, oder? Ja. Vom Leben Ausgeladung oder Einladung zum Leben. Viele sprechen eher von der Last, die ihnen auferlegt worden ist. Ist das Leben eine Last? Oder er schreibt noch, das gefällt mir zum Beispiel sehr gut, was er hier schreibt, andere sagen, die erste Hälfte des Lebens besteht aus der Programmvorschau. Ja, die jungen Leute, was haben wir für Pläne? Als ich so ein junges Mädel war, habe ich gesagt, lieber Gott, bitte komm noch nicht, gell? Weil ich möchte nur heiraten, möchte nur Kinder kriegen und so weiter. Ne? Da sind die Pläne noch groß, oder? Und vielleicht gibt es immer wieder Momente, wo man sagt, jetzt kannst du ein bisschen Zeit lassen, ne? Wenn es uns gerade wieder gut geht. Ja? Und wenn es uns schlecht geht, komm doch bald. Ist es so? Ja, ist die Realität. Aber was ist mit der zweiten Hälfte des Lebens? Was ist die zweite Hälfte des Lebens? Und in der bin ich natürlich schon überschritten. Erinnern Sie sich. Erinnern Sie sich, merkt ihr, dass viele ältere Menschen dann nur immer von früher reden, wie wunderbar das war oder so? Oder die Geschichten erzählen, immer wieder die gleichen. Sie sind berechtigt, ja. Aber wo man sich hinterfragen muss und ich sage immer, ich möchte nicht mehr leben in meiner Jugendzeit, in meiner Kindheit. Nein, nein, da war nichts besser. Ich sage einfach, man muss da auch ganz nüchtern sein, ja, und sagen, heute ist doch viel besser. Heute geht vieles mehr. Auch wenn man manchmal hier meint, es wäre besser gewesen. Ja, man muss aufpassen, dass man nicht nur in Erinnerungen lebt und zu viel in Erinnerungen lebt. Ich war 25 Jahre im Süddeutschen Verband, oder zuerst in Bayern und dann im Süddeutschen Verband, für die Abteilung Frauen verantwortlich, die erste Abteilungsleiterin Frauen überhaupt in der Euro-Afrika-Division. ein Geschenk vom lieben Gott, das mir zugewachsen ist, sage ich mal, ne? War nicht mein Beruf. Und in dieser Sache durfte ich auch, und ich habe heute Morgen gefragt, wer ist eigentlich euer Prediger, die Schwester, und dann hat sie gesagt, der Bruder Geibel. Und der Robert Geibel, der hat mich eines Tages eingeladen, und da erinnere ich mich sehr gerne dran, als er noch in Usbekistan Vorsteher war. Und ich durfte, das ist schon Zeit her, ja, 1997 vielleicht, nach Usbekistan reisen. Dort in den Gemeinden dort predigen und auch den Frauen, für die Frauen etwas zu tun dort. Heute ist es schwieriger, dorthin zu reisen. Es war damals auch schon schwierig. Aber es sind Erfahrungen und Erinnerungen, die man nicht missen möchte, wo Gott uns auch Erfahrungen schenkt, die einen durchs Leben begleiten. Aber lasst uns schauen, warum wir uns freuen dürfen. Ich mache jetzt einen ganzen schnellen Durchzug, ohne das genau zu hinterfragen oder zu erklären, aber ich lese es einfach so, wie es da steht. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1, 26 und 27. Was zeigt uns hier die Bibel auf? 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26 und 27. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und als Frau. Und im Vers 31 heißt es: Und Gott sah an alles, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Ganz knapp beschrieben, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat und er ihnen einen Auftrag gegeben hat, die Erde zu bewahren, zu bebauen, zu bepflanzen. Das heißt, das war Gottes Plan mit dem Menschen. Gott hat die Erde hergerichtet, und sie sollten sich als Ziel seiner Liebe frei entfalten können, alle Kreativität entwickeln können auf dieser Erde damals. Aber wenn wir das Wort Gottes weiterlesen, dann ist im 3. Kapitel schon die Tragik. Ja? Durch die Sünde des ersten Menschen im Paradies wurde dieser Plan Gottes zunichte gemacht, vereitelt. Ja? Würdet ihr mir zustimmen? Ja. Das heißt, da kam diese Frage auf, sollte Gott gesagt haben, ja, wurde in den Menschen hineingepflanzt, ja, sollte Gott gesagt haben, dass wir da nicht essen dürfen davon? Das heißt, der Plan Gottes verliert am Gleichgewicht. In 1. Mose und die Folgewirkungen lesen wir dann im 1. Mose Kapitel 5, die Verse 1 bis 3. Dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er nach dem Bilde Gottes. Und er schuf sie als Mann und als Frau und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch zu der Zeit, dass sie geschaffen wurden. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn ihm gleich nach seinem Bilde, und er nannte ihn Seth. Was ist da passiert? Vorher hat es geheißen, wir seien nach dem Bilde Gottes. Und jetzt heißt es, er ist nach dem Bilde Adams. Und was war das Bild Adam? Das war das verstellte Bild, ja. Der Tod ist eingezogen, ja. Also das heißt, es hat sich etwas verändert, ja. Also das heißt, wir sind wohl nach dem Bilde Gottes geschaffen im Paradies, aber nicht mehr geeignet, unsterblich zu sein. Ja? Aber, und da gehen wir weiter, und darum können wir uns freuen, weil Gott möchte wiederherstellen. Und darum sitzt man wahrscheinlich da, oder? Gott möchte sein Bild wiederherstellen im Menschen. Und ich weiß, dass viele Menschen meinen, wir können das selbst verändern, sage ich mal, ne? Dass wir selbst wieder es schaffen könnten, zurück ins Paradies zu gehen. Das heißt, wenn wir nur genug seine Gebote halten, wenn wir nur genug das und jenes tun, dann werden wir so werden wie Jesus. Diese Gedanken gibt es auch in unserer Kirche. Ja? Müssen wir aufpassen. Das kann nur einer unser Leben verändern. Jesus Christus selbst. Aber das heißt, Gott möchte wiederherstellen. Lasst uns 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Verse 1 bis 4. Erster Brief des Johannes, Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Was der Johannes schreibt hier, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, das Wort des Lebens. Der Johannes schreibt vom Wort des Lebens, das verloren gegangen ist mit dem Sündenfall. Das Leben, das zukünftige, das ewige Leben ist verloren gegangen gewesen. Und wer hat es uns wiedergebracht? Jesus Christus. Ja? Das heißt, und der Johannes hat noch die Möglichkeit gehabt, Jesus Christus selbst zu erleben, ihn zu betrachten, ihn zu betasten, schreibt er hier. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Und was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Wie kann unsere Freude vollkommen werden? Der Johannes, der schreibt hier, dass er das Leben gesehen hat. Und wie können wir heute das Leben sehen, das uns eigentlich verloren gegangen ist? Wo finden wir das? Das Leben im Wort Gottes? Ja? Das heißt, wir haben heute Morgen sehr schön in der Bibelbetrachtung ja herausgearbeitet ist worden von unserem Leiter, dass wir unser Leben auf Christus ausrichten, ja? Wenn ich dich richtig verstanden habe. Das heißt, mit ihm wandeln, unser Leben mit ihm gestalten, weil er das Leben ist. Weil er nicht der Tod ist, sondern das Leben ist, weil er auferstanden ist. Das heißt, und dieses Leben ist eigentlich verloren gegangen durch die Sünde, in der wir auch heute noch leben. Gott möchte, dass wir uns freuen. Gott gibt Hoffnung für den Menschen. Und wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird der Plan vollendet, dann ist der Kreis wieder geschlossen. Ja? Das heißt, dann kann erst wieder das hergestellt werden, was ursprünglich geplant war im Paradies. Ich freue mich drauf. Jeder Mensch ist von Gott geliebt. Und er möchte, dass wir vom Tod zum Leben kommen. Jesus hat durch seinen Tod und Auferstehung den Weg frei gemacht, dass wir in dieser Neuschöpfung leben können. Und ich finde es als großes Geschenk von Gott oder als Gnade, das Wort Gottes zu kennen. Und auch, wir haben heute Morgen vom Glauben gesprochen, das glauben zu dürfen. Ja? Auch das ist nicht selbstverständlich. Wir haben eine Zukunft. Wir haben eine Hoffnung und das macht uns fröhlich. Auch wenn wir manchmal betrübte Zeiten durchleben oder es nicht so läuft, wie wir uns das wünschen würden. In Sprüche 15, Vers 13 heißt es, ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Aber wem das Herz bekümmert ist, dem entfällt der Mut, oder? Wir können nicht immer fröhlich schauen, mit den Mundwinkeln nach oben, oder? Ich beobachte sehr gerne Menschen und wenn man dann so durch die Bahnhöfe geht oder so und dann guckt oder und dann hängen die Mundwinkel ganz nach unten, ne, oder dann merkst du auch manchmal, die Menschen haben ein freudloses Dasein, viele. Ja? Und dann gibt es welche, da schauen die immer so nach oben, die Mundwinkel. Ne? Also das heißt, die sind ein bisschen befreiter. Also das heißt, wie kann ich fröhlich sein, aber wenn ich vielleicht meine Lebenssituation ansehe, kann ich doch nicht immer fröhlich sein. Der junge Mann da hinten, der hat heute Morgen gesagt, ja, wie kann ich fröhlich sein, ich sage es jetzt mit meinen Worten, entschuldige bitte, ja, wenn momentan alles den Bach runtergeht oder gegangen ist. Beruf, finanzielle Sorgen vielleicht, ich weiß es nicht. Überschuldung, manche haben zwischenmenschliche Probleme. Ehen werden geschieden, gehen auseinander, oder? Auch in unserer Kirche. Jede zweite Ehe, jede dritte. Missbrauch und Gewalt, Arbeitslosigkeit, Depressionen, körperliche Gebrechen, Gesundheitsprobleme. Ich habe im Dezember 2 Freundinnen verloren, die beide an Krebs gestorben sind. Sehr tragisch. Die eine hat ganz gesund gelebt, also ich sage einfach sehr vegan gelebt und trotzdem den schlimmsten Krebs bekommen, kann niemand verstehen. Also das heißt, manche Dinge können wir einfach nicht verstehen. Und trotzdem treten sie ein. Einsamkeit. Alleinstehende leiden unter Einsamkeit. Ich weiß viele alleinstehende Menschen, die einsam sind. Dann kommen die Suchtprobleme. Was gibt es nicht alles für Süchte heute? Unsere jungen Leute, diese Computersucht ist ja schon gar nicht mehr. Ne? Also ich finde das immer fantastisch, ne? Aber du sitzt im ICE, ne? Und jeder hat da so ein Ding in der Hand, ne? Und auch in der S-Bahn, und keiner schaut mehr hoch, wo man immer ist. Ne? Die Finger, die gehen gerade so. Ich habe das letzte Mal ausprobiert, ich schaue auch manchmal rein, aber ich habe ausprobiert, wie die das machen, gell? Mit beiden Daumen. Also ich glaube, da bin ich zu alt oder zu unbeweglich oder so, ne? Ich tippe da immer daneben. Das geht da mit beiden Daumen. Habt ihr schon mal, wahrscheinlich können es manche hier, ne? Also ich kann es nicht. Also das heißt, man schaut nur noch, das ist unsere Gesellschaft heute, man schaut nur noch da rein. Beobachtet das mal. Also in der S-Bahn, wenn man fährt von München und so weiter, ist es entsetzlich. Ja, das ist unser Leben heute. Und da gibt es Menschen, die haben Zorn auf Gott und auf die Welt. Das gibt es auch, ne? Die machen Gott für alles verantwortlich, was hier passiert. Vielleicht gibt es auch einen Moment, wo wir unser Leben eine Standortbestimmung machen müssen. Wo stehe ich? Wo bin ich? Sich selbst fragen oder hinterfragen. Wer bin ich? Was bin ich? Bin ich geliebtes Kind Gottes? Und es ist so wichtig, das zu wissen. Als ich in Pension gegangen bin, spät, fragt es mich nicht nach meinem Alter, bin älter als ihr denkt. Als ich in Pension, da war halt die Frage, und mit meinem Unfall, was machst du? Ja, bleibst du jetzt da wohnen oder wie wird dein Leben ausschauen? Die Wohnung konnte man nicht mehr leisten, weil München teuer ist. Und dann sagt mein Sohn, Mama, jetzt kommst du zu uns da. Ne? Er wohnt in Österreich, habe ich schon erzählt. Habe eine nette Wohnung gefunden, genau so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Mit kleinem Garten, nette Erdgeschosswohnung, wo ich nicht steigen muss. Genau so habe ich es mir eigentlich vorgestellt, die Wohnung, die ist schön. Aber das drumherum. Bin ich nicht zu Hause noch, ne? Könnt ihr das verstehen? Das können auch meine Enkelkinder nicht ausgleichen. Ich habe meine Freunde aufgegeben, ich habe mein ganzes Umfeld aufgegeben. Und als ich jetzt nach Hause gefahren bin, das ist mein Elternhaus an dem Ort dann bei München, und bin ich in die Reinigung reingegangen und habe gesagt, ach, Frau Naumann, haben wir uns schon lange nicht mehr gesehen. Das ist doch das, was wir uns wünschen, oder? Dass uns jemand kennt, ja? Und da unten, wo ich jetzt wohne, in Mattersburg, kennt mich kein Mensch. Ja, das heißt, es braucht Jahre, bis man wieder, und so bin ich in Gedanken schon wieder in München, ja. Also das heißt, man muss auch das soziale Umfeld haben, ja. Und es muss auch stimmig sein. Ich sage, ich lebe jetzt am Balkan, ne, ein bisschen. Wirklich, glaubt man das. Ja, auch wenn vieles schön ist, auch wenn es da schöne Marillen gibt und so. Psalm 46, Vers 2 und 3. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und das Meer und die Berge mitten ins Meer senken. Liebe Freunde und Geschwister, das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Darum fürchten wir uns nicht, und wer im Facebook ist, der weiß, dass da so viele Menschen sich fürchten, oder in manche Gemeinden kommt viel umher, ich predige da unten auch alle 14 Tage woanders und merke, wie Angst die Geschwister haben, die immer diese Verschwörungstheorien angucken. Ja, ich sage es jetzt gerade raus. Das heißt, sie haben Angst vor der Zukunft, und was steht da? Gott. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und alles ins Meer hineinsinkt. Das muss man sich wirklich verinnerlichen. Ja? Vor was fürchte ich mich, wenn der Größte uns erretten möchte? Ich möchte euch eine Geschichte von einem jungen Mann erzählen. Auch wenn, ja, junger Mann, wenn ich sage, dann ist er so um die 30 gewesen. Ne? Ja. Und dieser junge Mann war in einer großen Gemeinde in Augsburg, das sind drei so Blöcke wie hier, ne? Aber es ist dann dicht besetzt, und dann habe ich im dritten Block, saß er so in den hinteren Reihen, so zum Gang hin. Ja? Ich sehe euch alle, gell? Ich sehe, wenn er schlaft. Und ich beobachte diesen jungen Mann und denke mir, der ist so aufmerksam, der hört zu, Da stimmt was nicht, der schaut so traurig. Ja, das kann ja nicht alles durch den Kopf gehen, wenn man predigt. Ne? Und ich sehe den und denke mir, was eigentlich selten vorkommt, denke mir, mit dem muss ich unbedingt hinterher reden. Ja, mit dem muss ich ein Gespräch haben, weil da stimmt was nicht mit dem. Und der Gottesdienst, ich habe übrigens, muss ich noch vielleicht sagen, ich habe gepredigt über Jesaja 43, Vers 1 bis 4, meine Lieblingstexte. Wer das weiß, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und Vers 4, weil du so wertgeachtet bist vor meinen Augen, darum, und ich dich lieb habe. Ja? Das heißt, und dem sind die Tränen runtergelaufen, und ich dachte mir, ich muss mit dem sprechen, was ist da los? Ja? Und als der Gottesdienst zu Ende war, jetzt war das natürlich so, die Gemeinde ist im ersten Stock dort, da geht die Treppe runter ins Foyer, und das Podium ist auch ziemlich hoch. Ne? Und als das Schlusslied gesungen war, konnte er nicht einfach runterspringen, da habe ich nur kurz Bein gehabt, konnte ich nicht einfach davonlaufen, weil ich ihn sah, wie er als Erster den Raum verlassen hat. Und als ich dann dazu kam, nachzugehen, die Türe geöffnet wurde, dann habe ich ihn gerade noch gesehen, wie er die Treppe hinuntereilt. Und plötzlich dreht er sich um und sagt, haben Sie mich bei meinem Namen gerufen? Wenn ich da dran denke an die Geschichte, dann kriege ich heute noch Gänsehaut. Haben Sie mich bei meinem Namen gerufen? Ich habe ihn weder gekannt, noch habe ich ihn gerufen, noch habe ich meinen Mund aufgemacht dazu. Und dann weißt du auch, wer ihn gerufen hat. Und wir sind in eine stille Ecke gegangen, und er hat mir seine Geschichte erzählt. Er wollte sich das Leben nehmen, weil er keinen Ausweg mehr sah. Familie verloren, Arbeitsplatz verloren, alles dahin. Und wahrscheinlich auch in Süchten, weiß ich nicht. Auf alle Fälle hat jemand, er ist vorbeigegangen da an der Gemeinde an diesem Tag, und irgendjemand hat zu ihm gesagt, gehen Sie da rein, da kriegen Sie vielleicht Hilfe. Und er ist hineingegangen an diesem Sabbat. Und dann hört er, dass ihn jemand lieb hat. Und dass Gott ihn lieb hat. Wir haben lange geredet und haben auch gebetet zusammen. Ich habe ihn vor Gott gebracht. Habe Geschwister gefunden, die ihn weiter betreuen, weil er weiter weg wohnte. Und habe ihn eingeladen, zu meinen Vorträgen zu kommen. In Bad Aibling sagt euch vielleicht was. Ja. Und da kam er in der Woche und hat die Vorträge angehört. Und wir haben oft gebetet zusammen. Und dann habe ich ihn aus den Augen verloren. 2 Jahre später kriege ich einen Anruf von dem Prediger der Gemeinde und der sagt, Ingrid, kannst du dich erinnern an den Christian? Weißt du noch? Er möchte von dir getauft werden. Gut, ich habe die Taufpredigt dann gehalten. Das heißt, er hat sich entschieden zur Taufe. Und da hat er seine kleine Tochter dabei gehabt, und die er wiedersehen durfte. Gott hat sein Leben Schritt für Schritt wieder in Ordnung gebracht. Ich habe später mit ihm nochmal sprechen können und hat er wieder einen Arbeitsplatz gehabt. Das heißt, Gott, wenn ich mich einlasse auf Gott, dann kann er das Leben wieder in Ordnung bringen. Und da könnte ich ja jetzt ein paar Geschichten erzählen in der Hinsicht. Gott kann. Ja? Und manchmal denke ich mir, wenn wir auf der neuen Erde sind, dann wird uns irgendjemand vielleicht begegnen und sagen, hallo, kannst du dich erinnern? Zu dir habe ich das heute Morgen gesagt. Da ist die Bibel, die wo du vermisst. Ich habe sie gefunden und habe Gott kennengelernt. Du hast es damals gesagt zu mir, kannst du dich erinnern? Du hast mich im Gebet vor Gott gebracht. Wisst ihr, das sind diese kleinen Begegnungen, die wir mit Menschen machen. Und ich sage immer, bringt den Menschen vor Gott im Gebet. Ich sage den Leuten immer, über die Jahre in der Seelsorge, ich kann dir nicht helfen, aber ich kann dich vor Gott bringen. Er kann dein Problem lösen. Manchmal sagt man natürlich Seelsorger oder Arzt oder was auch immer, aber immer den Mensch vor Gott bringen. Und da kann man viele Erfahrungen machen. Zwei Dinge, die wir tun können, um unsere Freude zu bewahren. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen, auf Gott vertrauen. Das heißt, dieses unbedingte Vertrauen in Gott. Manchmal wissen wir nicht, wie es weitergeht, das ist mir ganz klar. Ich bin momentan auch, sage ich, willst du jetzt eigentlich, dass ich wieder zurückgehe, lieber Gott, oder hast du da den Platz für mich? Ja? Da muss man momentan, wo man einfach meine Freunde abgehen. Dann fragt man natürlich Gott und spricht, und ich weiß, ich muss natürlich meinen Teil beitragen, ich weiß, dass ich die Antwort von Gott bekommen werde. Ja? Das heißt, er wird das richten. Ich tue meinen Teil dazu, aber Gott wird mir auch die Antwort geben. Gott loben und preisen. Das heißt, Gott schon danken, bevor er noch eingegriffen hat in deine Lebenssituation. Ich danke dir, Gott, dass du mich bisher geführt hast. Ich habe so viel zum Danken, muss ich euch wirklich sagen. Mein Auto, das ist schon ziemlich, ja, viele Kilometer, 350.000 oder so. Ein Toyota, bestes, wo es gibt. Und ich sag's euch, und er fährt und fährt. Und als ich jetzt weggefahren bin in Wien, dann haben wir gedacht, lieber Gott, lass ihn durchhalten. Er fährt und fährt. Ich habe meinen Sohn dann angerufen, habe gesagt, fährt wie ein Glöckerl. Wunderbar. Ja, und jetzt ein Jahr müsste er noch, das Jahr muss er noch durchhalten, ne? Weil dann kommt der TÜV. Also das heißt, lieber Gott, lass ihn fahren. Ja. Und so kann man mit Gott sprechen. Das heißt nicht, dass er ab und zu mal Macken hat. Na, jetzt hat er schon 2 Jahre nichts. Aber das heißt, dass man ab und zu mal was tun muss, das auch pflegen muss, ne? Wie man einen Partner pflegt. Ja? Man muss die Sache auch pflegen und so das Auto auch. Und das Gott anvertrauen. Sprüche 3, weil wir schon immer bei den Sprüchen sind. 3, 5 und 6. Verlass dich auf dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinem Verstand, sondern gedenke an ihn in allen Wegen, so wird er dich recht führen. Und dann Danke sagen und nicht sagen, jetzt hast du mich da hingeführt, da wo ich niemand habe. Lieber Gott, was hast du denn dabei gedacht? Sondern sag Danke dafür. Ist richtig. Ja? Manchmal geht der liebe Gott da Umwege mit uns, ja? Die wir uns vielleicht selber machen. Aber das heißt, auch danken dafür. Unser Problem ist doch letztendlich, dass wir zu oft auf uns selber schauen. Oh, wie geht's mir schlecht, ja? Ich muss euch sagen, wenn ich die Nachrichten anschaue und wenn ich die Tragik da ansehe, überall in den Ländern, dann denke ich mir, oh Ingrid, warum jammerst du? Es geht dir gut. Stell dir vor, du müsstest da so in einem Zelt drinnen sein, im Schmutz sitzen. Ja, manchmal ist uns das vielleicht gar nicht bewusst. Und dann fängt man an, Gott zu danken für das, was man von ihm bekommen hat. Ja? Wir haben eine warme Wohnung. Das Schlimmste für mich, keine warme Wohnung zu haben. Ja, das heißt, in der Kälte zu sein. Macht euch das klar. Es gibt Menschen, die leiden und leiden und leiden. Und uns geht es gut. Oder wir vertrauen Gott zu wenig, dass er unsere Situation ändern kann. Und ich danke zu wenig für das, was er bereits für mich getan hat. Psalm 40, Vers 6 und 7. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweist. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wiewohl sie nicht zu zählen sind. Das heißt, diese Wunder, die Gott in unserem Leben tut, weitererzählen. Das ist nichts anderes. Ja? Gott loben, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus an euch. 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Das heißt, diese Fröhlichkeit, dieses Beten ohne Unterlass, mit Gott wandeln, das ist das Gebet. Ja? Immer mit ihm zu sein. Ich kann nicht immer auf den Knien liegen. Ja? Aber das heißt, im Gebet vor ihm zu treten. In den Fußspuren des großen Arztes, auf Seite 80 bis 81, schreibt E.G. White, die Liebe, mit der Christus den ganzen Menschen erfüllt, stellt eine belebende Kraft dar. Jedem lebenswichtigen Körperteil, dem Gehirn, dem Herzen und den Nerven, bringt sie Heilung. Durch sie werden die höchsten Potenziale des Menschen aktiviert. Sie befreit die Seele von Schuld und Kummer, von Ängstlichkeit und übertriebener Besorgnis, die alle Lebensenergien aufzehren. Ich finde es so gut, wie sie das beschreibt hier, dass praktisch diese Sorgen uns aufzehren, ja, die uns krank machen. Mit ihr ziehen Gelassenheit und Ausgeglichenheit ein. Sie pflanzt eine Freude in die Seele, die von nichts Irdischem zerstört werden kann, nämlich eine vom Heiligen Geist bewirkte, gesundmachende, lebensspendende Freude. Das wünscht sich doch jeder. Das heißt nicht, dass wir alle gesund sind am Körper. Ja? Und ich weiß, mein Bein wird nicht mehr so werden, wie es vorher war. So schlimmer Bruch. Kopf, wenn euch das was sagt. Aber das heißt, trotzdem weiß ich, dass Gott das Leben schenkt, ja? Und lebensspendend ist. Vielleicht ist ganz gut, dass ich ein bisschen langsamer geworden bin dadurch. Weiß ich ja nicht. Aber das heißt, ja, so ist es im Leben. Das heißt, Gott möchte uns schenken. Und eine Frau in meinem Bibelkreis sagte, ihr habt mir das Leben gerettet. Das haben wir vielleicht gar nicht so kapiert, dass wir ihr das Leben gerettet haben. Weil sie nur noch in Depressionen war. Ihr seid mir nachgegangen. Und wenn ich in die Gemeinde komme, sagt sie, dann ist es für mich eine Quelle der Freude und Kraft. Ich habe nicht gewusst, dass es für sie die Quelle der Freude und Kraft ist, weil wir sind ja manchmal sehr unzufrieden mit dem, was wir vor uns haben. Das heißt, Gott möchte, dass wir, sie ist in der Zwischenzeit auch getauft, hat den Weg mit Jesus Christus in der Taufe sich entschieden zu gehen. Charles Spurgeon sagt es so, ein fröhlicher Christ ist eine Empfehlung für seinen Glauben. Wie du vor einem Schaufenster stehst, um zu sehen, was man dort alles kaufen kann, so schauen dir die Leute ins Angesicht, um zu sehen, was da tief unten in deinem Herzen wohnt. Finde ich so toll. Und wir Frauen kaufen doch gern ein oder schauen Schaufenster, ne? Schauen in die Schaufenster rein, was wir alles haben möchten, ne? Und die Leute schauen dir ins Angesicht und sagen, will ich das haben oder will ich das nicht haben? Die sehen das sofort, ob du etwas hast, was sie nicht haben. Ja? Das heißt, kann natürlich nicht immer grinsen, ja, aber das heißt, irgendetwas muss deine Ausstrahlung haben, was der andere, wo der andere sagt, wie machst du das? Wie hast du das geschafft in deinem Leben? Was sehen die Menschen in meinem Leben und in meinem Gesicht? Und zum Schluss, ja, und dann schließt sich der Kreis, wir haben gesagt, wir sind getrennt von Gott oder vom Paradies besser, vom ewigen Leben, aber mit Christus, und er möchte wiederherstellen, dass wir eine Zukunft haben. Und die Zukunft steht in der Offenbarung 21. Mit der neuen Erde. Und eines Tages, wenn er wiederkommen wird. Das heißt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde ist vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für einen Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach, siehe da die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein und ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das sind für mich die schönsten Texte. Er wird abwischen die Tränen von unseren Augen. Das heißt, das Wort Gottes macht sich gar nicht da falsche Hoffnungen. Wir haben Tränen in unseren Augen. Und er wird, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz, noch Krankheit wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Ist das nicht eine schöne Hoffnung? Wenn es das alles nicht mehr gibt, wenn Gott das wegnehmen wird und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und wer überwindet, heißt im Vers 7, der wird alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn und meine Tochter sein. Das heißt, ich finde das die wunderbarste Verheißung. Natürlich, wenn man älter wird, dann hat man da noch mehr Hoffnung drauf als Junger, ne? Weil da hat man ja noch das Paradies hier auf Erden. Ne? Aber wir denken halt an, wie hat letztes Mal gesagt, ein kleines Mädchen zu mir in der Gemeinde, wo ich predigt habe, aber ich möchte nicht alt werden. Aber wer möchte es nicht? Ja, also das heißt, neue Erde, da können wir diesen Traum dann leben. Ne? Ich kann es ja auch nicht glauben, dass ich alt geworden bin über die Jahre. Aber so ist es. Und mein Papa hat einen Lieblingspsalm gehabt. Dann werden wir sein wie die Träumenden. Unser Mund wird voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an uns getan. Und deshalb sind wir fröhlich. Amen.